Die erste Frage, die sich natürlich aufdrängt an unsere beiden Experten, Timo Rumpfkraut und Lukas Luhr: Wie gefällt uns, wie gefällt euch die neue Formel 1 nach den ersten beiden Rennen? Lukas, fang mal an.
Ja, ist endlich mal wieder spannend, und komplett neu zu sehen. Neue, ich sag mal, Gewichtsverteilungen. Ferrari ist endlich wieder konkurrenzfähig. Mercedes hängt noch ein bisschen hinterher. Aber was mich besonders freut, ist, werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so auf viel Liebe der deutschen Fans stoßen, aber Kevin Magnussen in dem Haas, der Rückkehrer, der macht da mal einen sensationellen Job. Also finde ich richtig gut und macht wieder richtig, richtig Spaß zuzuschauen.
Was mir auffällt, Timo, aus der Sicht eines Teamchefs vielleicht betrachtet, ist eine ziemliche Vielfalt bei den einzelnen Autos. Du hast nicht mehr diese Uniformität, wie du sie zuletzt gehabt hast, wo sich eine Form als das allein Seligmachende herauskristallisiert hat, sondern es gibt tatsächlich verschiedene Chassis, verschiedene Karosserieformen, wenn du so willst.
Ja, die technische Lösung, ich glaube, die Richtung, in die sich das entwickeln wird, ist dann noch nicht ganz klar. Wenn man Augenschmaus ist, das glaube ich keins der Autos, ja, das ist aber meine persönliche Meinung. Aber ich glaube, es werden ab Mitte der Saison wird sich das auch kanalisieren und dass da wahrscheinlich maximal zwei Richtungen bei überbleiben, in denen die Autos von der technischen Seite aus entwickelt werden. Aber momentan ist es sehr breit gefächert. Der Sport ist gut, die Rennen sind gut. Also soweit, bis jetzt hat das mal definitiv gefruchtet. Die Frage ist halt, ob sich das auf dem Level einfriert oder ob, sage ich mal, mit mehr Entwicklung und mehr Entwicklungszeit die üblichen Verdächtigen wieder vorne einen Gap aufmachen. Das bleibt zu beweisen, sage ich mal.
Wobei, Inga, die Entwicklungszeit ja beschränkt oder eingeschränkt ist durch die Regeln.
Ja, also es ist, kann jetzt nicht, und nicht nur durch die Regeln, sondern vor allem auch durch den Budget Cap. Die können jetzt nicht unendlich Geld ausgeben, um neue Teile zu produzieren oder neue Sachen zu entwickeln. Auch das ist eingeschränkt. Und auch das kommt dann vielleicht den kleineren Teams ein bisschen zugute, die ohnehin bisher noch nicht so viel ausgegeben haben oder nicht an diesen Budget Cap rankommen konnten, weil sie gar nicht so viel Budget hatten. Aber ich denke auch, wir müssen darauf achten, inwieweit dann Teams zum Beispiel mit gleichen Motoren voneinander profitieren können und wie weit da zusammengearbeitet wird. Es ist für mich auffällig, dass alle Ferrari-Gepowerten, da ist natürlich Ferrari dabei, da ist aber auch der Kevin Magnussen und Mick Schumacher mit dem Ferrari-gepowerten Haas dabei, den der Lukas so lobend erwähnt hat, dass die Ferrari-Motoren recht vorne sind.
Was ja nichts anderes heißt, als dass Ferrari es als einziger geschafft hat, dieses Leistungsmanko wettzuentwickeln, dass der neue Treibstoff, diese Beigabe von 10% Bioethanol, 10% E10, dem Motor reingekippt hat. Das hat Ferrari wegentwickelt und Mercedes hat offenbar gedacht, lassen wir mal so, macht ja nichts.
Ja gut, Ferrari hat natürlich auch die letzten Jahre gezeigt, wie es nicht geht. Vielleicht sind sie jetzt mal aufgewacht und haben frühzeitig sich Gedanken gemacht. Aber es ist schon auffällig zu sehen, dass die Motoren sehr, sehr stark sind. Wobei beim ersten Rennen konnte man sehen, dass der DRS-Effekt von einem Ferrari gar nicht so stark ist. Da erinnert euch, wie der Verstappen da an den Leclerc rangeflogen ist mit offenem DRS. Dieser Effekt war ja Wahnsinn. Also ich glaube, da hat jeder am Fernsehen gesagt, oh, das schafft er nicht mehr, und auf einmal war er da. Also da, es geht ja nicht nur um reine Motorenleistung, es ist ja immer wie in der Formel 1, Abtrieb, Track und Leistung, und da scheint Ferrari ein ganz gutes Paket zu haben.
Ferrari fährt ja auch permanent schon, Timo, mit anderen Abtriebswerten, sowohl in Bahrain als auch in Saudi-Arabien jetzt, als der ganze Rest.
So sieht es aus, aber man muss auch dazu sagen, dass jetzt Bahrain und Jeddah auch zwei relativ spezifische Strecken sind. Melbourne kommt jetzt auch nochmal dazu. Ich glaube, so ein richtiges Bild sieht man wahrscheinlich erst nach dem ersten Europarennen, wo man auf einer klassischen Rennstrecke unterwegs war, um das einfach dort zu beurteilen. Ich meine, McLaren in Bahrain nirgendwo gewesen, ohne Veränderung, in Jeddah Siebter geworden. Und der Lando hat ja auch gesagt, das Einzige, was sich verändert hat, ist die Rennstrecke. Wenn die nächste Woche wieder nach Jeddah gehen würden, wären sie wieder Letzter. Ich denke, das spielt da so ein bisschen mit rein. Und sicherlich hat Red Bull auf deutlich weniger Abtrieb gesetzt bei der ganzen Geschichte. Das ist offensichtlich. Und das hat jetzt auch erstmal funktioniert. Und generell ist, glaube ich, das Kräfteverhältnis von der Motorleistung, das ist natürlich nie so 1:1 abzulesen, weil halt viele Einflüsse dort mit reinkommen von der Aerodynamik und. Aber das Alleinstellungsmerkmal, was Mercedes hatte, das ist sicherlich weg. Und das hat natürlich einen guten Anteil auch an der Dominanz von Mercedes in den letzten Jahren gehabt. Und deswegen haben die da sicherlich mal eine gute Aufgabe, um da wieder den Anschluss zu finden. Weil das Rückgrat, was sie hatten, selbst wenn das Auto mal nicht optimal hatten, dass sie halt einfach die Leistung hatten, um das zu kompensieren, das ist jetzt mal weg.
Gibt es denn irgendeine Erklärung, warum Mercedes da so ins Hintertreffen geraten ist?
Mein kleiner Freund, der kleine Tümmler, der Porpoise. Wir haben schon über ihn gesprochen. Der Fisch, der immer so hoch und runter schwimmt, nachdem das Hoppeln der neuen Formel 1 Autos benannt ist. Das ist eines der Probleme von Mercedes. Also die müssen irgendwie ein bisschen Fischfutter finden. Auf der anderen Seite ist es aber nicht das Einzige. Denn wenn sie nur ein Problem hätten, und das hat auch Toto Wolff gesagt, und auch Lewis Hamilton hat es nach dem Rennen gesagt, sie haben mehrere Baustellen und sie müssen an verschiedenen Ecken und Enden arbeiten. Das ist die Aero, das ist der Motor, das ist das Handling. Das ist einfach jede Menge. Aber zumindest sind sie zuverlässig, soweit, dass sie ins Ziel kommen. Und das hat dem Lewis in Bahrain ein Podium beschert, was er sonst nie gehabt hätte.
Das wird sich aber relativ schnell relativieren. Wenn die anderen Autos nicht mehr stehen bleiben, dann werden die Fünfter, Sechster werden. Das ist also, ich glaube, das Mercedes-Thema in 3 Tage in Barcelona mit irgendeinem mehr oder minder komplett anderen Aero-Paket, ich wollte Showcar sagen, es war ja einfach gewollt, nicht das Thema zu zeigen, bis man nach Bahrain kommt, damit keiner das kopieren kann, was wahrscheinlich sowieso unmöglich gewesen wäre, in der Extensität zu kopieren, weil das hat ja nicht nur mit den Seitengästen zu tun, sondern auch mit den Kühlmedien, die verwenden. Aber das dann in 3 Tagen in Bahrain nicht hinzubekommen und da sich so mit nach hinten zu spulen, ich glaube, wenn mal hinterher wussten es alle mal vorher, aber das war mit Sicherheit keine Glanzleistung.
Ja, du sagst es. Also ich meine, schau dir jetzt Saudi an. Lewis Hamilton gar nur 10. im Rennen, Russell 5. Gut, der Hamilton hatte Pech. Wir haben im Podcast schon gesprochen darüber, Norbert. Der Lewis hatte natürlich Pech mit dem Timing des Safety Cars und des Boxenstopps, aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich nicht das, wo er sein will. Und jetzt ist er eben natürlich auch in der WM weiter nach hinten gerutscht, im Moment mit 16 Punkten auf Platz 5 in der WM, während Leclerc vorne 45 Zähler hat.
Aber allein die Ausgangslage, Lukas, ist ja schon erstaunlich. Man sagt, der muss jetzt im Qualifying irgendwas versuchen, mit Luftdrücken oder mit Setup irgendwas zu richten, was eigentlich gar nicht mehr zu richten ist. Das ist im Prinzip so, als wenn du versuchst, einen Pudding zu kochen, tust zufälligerweise, ärgerlicherweise Salz rein und kippst dann so lange Zucker nach, dass du hoffst, dass irgendwann der Salzgeschmack vom Zucker überlagert wird. Nichts anderes macht Mercedes da doch gerade.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Spiegelbild. Sie sind natürlich verzweifelt und aus der Verzweiflung heraus versuchst du natürlich Sachen zu kompensieren, die du so nicht angehst. Jetzt kommt noch erschwerend hinzu, das sagt ja Toto Wolff, Lewis und auch der George Russell, dass das Auto ein sehr, sehr kleines Funktionsfenster hat, wo es dann einigermaßen funktioniert. Und Lewis hat das natürlich mit seinem Ingenieur im Qualifying absolut gar nicht getroffen. Die lagen ja voll daneben. Und man hat ja auch gesehen, im Rennen teilweise die Onboard-Aufnahmen, ihr erinnert euch alle, wenn wir 1,5 Jahre zurückgehen, dann haben wir immer gesagt, hey, der geht doch sonntags mittags spazieren fahren. Also der war da schon mächtig am Kurbeln in dem Mercedes und das ist halt immer ein Indiz dafür, dass das Auto sehr, sehr unruhig liegt und der Fahrer da alles raustun muss. Umso erstaunlicher ist es für mich und ich glaube, da haben wir alle so ein bisschen auf dem Schirm gehabt vorher, dass der George Russell, der ist deutlich jünger, viel unbekümmerter, geht da wahrscheinlich an die Sache ran und sagt, Moment, letztes Jahr saß ich im Williams, also der konnte mal gar nichts, deshalb das Auto fährt da ganz gut, dass er da scheinbar momentan besser mit zurechtkommt als Lewis selber.
Ist das so? Ist das eine Frage des Unbekümmertseins? Timo, sind junge Leute da eher imstande, sowas zu überfahren, weil sie einfach sich, sagen wir platt gesagt, mehr freuen, dass sie die Chance haben und weniger hadern, dass das Ding vielleicht nicht ganz optimal sei?
Ja, ich denke, das sind für den George geht es darum, also das ist eine ganz andere mentale Aufstellung, der geht es darum, sich zu beweisen, der hat eine super Chance und dem langt es im Endeffekt, wenn er schneller ist als der Lewis. Und für den Lewis ist es natürlich ein Thema, sich zu motivieren, Sechster oder Siebter zu werden. Und das ist sicherlich eine andere Geschichte. Das ist vielleicht, ich glaube nicht, dass es das lange daherziehen wird, aber das ist natürlich für so Jungs dann schon ein bisschen mühsamer, da das letzte Quäntchen rauszuquetschen. Und wie der Lukas schon sagt, für den George hört sich das wahrscheinlich noch ganz gut im Vergleich zu dem, was er vorher hatte. Also deswegen ist das halt, glaube ich, eine andere Ausgangsweise, aber ich glaube, der Lewis hat da genug Erfahrung. Er kommt da sicherlich hin. Aber es muss gearbeitet werden und das sieht man, glaube ich, auch bei anderen Dingen, dass dort viele, die sich mehr so auf den Job des Rennfahrers 100% konzentrieren, vielleicht einfach da jetzt auch einen kleinen Unterschied machen. Das hat man bei der Aston Martin, finde ich, gesehen, wenn man jetzt der Nico da einsteigt und aus dem Stand den Stroll da relativ schlecht aussehen lässt. Lässt das meiner Meinung nach den Sebastian auch nicht gut dastehen. Ja, das ist mal ein Thema. Und ich glaube, so Jungs, die dann einfach daherkommen und die Chance ergreifen und sich da mit dem, was sie haben, ohne zu jammern, das Maximum rauszuholen, das ist vielleicht noch ein bisschen anderes Ergebnis dann. Und das sieht man ja in mehreren Bereichen. Das ist sicherlich ein kleines Bild, ja.
Ganz an die Spitze mal zu schauen, wie Ferrari es geschafft hat, finde ich interessant zu sagen, dass sie aus dem Nichts herausgekommen sind und jetzt plötzlich ganz augenscheinlich wieder, wie zuletzt 2019, Inga war es, glaube ich, den stärksten Motor haben und gleichzeitig ein Aerodynamikkonzept auf Kiel gelegt haben, das in der Form kein anderer hat. Zwar ähnliches Ziel verfolgt wie das, was Mercedes und Red Bull gemacht haben, aber doch eine völlig andere Ausprägung und ein völlig anderer Weg zu diesem Ziel ist. Liegt das nur daran, Timo oder Lukas, dass die wirklich sich die Zeit genommen haben, ein Jahr abgeschrieben haben und sich voll auf das konzentrieren konnten, was da vor ihnen liegt? Oder war das mehr oder weniger ein Glücksschuss?
Ich glaube schon, dass das damit zu tun hat, dass Ferrari sicherlich aufgrund mehrerer Faktoren einfach letztes Jahr komplett kompromittiert hat und früh die Entwicklung, einfach die ganzen Ressourcen aufs neue Auto gemacht hat. Das hat für die sicherlich einen Riesenschritt gemacht. Aber auch da, weil ich glaube, die Vorlaufzeit in der Formel 1 von Entwicklungen, die ist so brutal lang. Also natürlich mal irgendwie ein anderes Aero-Teil ranbauen, was irgendwie 2/10 bringt. Das geht relativ schnell, aber den hat ja letztes Jahr ein Hauseckzeit gefehlt. Und das holst du nicht auf die Schnelle auf. Das sind alles Monate und teilweise Jahre an Vorlauf auf der Motorseite, was man dort hat. Und ich denke, die haben dort sicherlich die richtigen Schritte gemacht, dass sie 2022 da sind und dafür 2021 geopfert haben. Das ist sicherlich ein Thema. Witzig finde ich halt so ein bisschen, dass es im WM-Kampf ja immer so das Damoklesschwert gab, was als Argument gab, dass die Red Bull jetzt ja noch so weit entwickelt und nächstes Jahr werden sie Letzte sein. Und das hat sich ja irgendwie herauskristallisiert, dass genau die diesen Vorwurf dort hingeworfen haben, im Endeffekt dastehen, wo sie es der Red Bull hingewünscht haben. Ja.
Du meinst Mercedes.
Genau. Also auf Ferrari gezogen, die haben sicherlich alles richtig gemacht, ich glaube von außen. Immer schwer zu urteilen, das Motorenthema hat für die sehr lange gebraucht. Und das war letztes Jahr ein ganz klares Defizit auf der Motorenseite. Und da haben sie jetzt den letzten Schritt damit gemacht, glaube ich. Das Auto ist gut, gar keine Frage. Aber im Schluss brauchst du halt auch die Power. Und wenn du siehst, mit welchen Abtriebswerten die welche Topspeed haben, dann würde ich persönlich meinen, dass der Mercedes der dritte ist, der Honda die zweite Kraft und der Ferrari momentan das stärkste Aggregat hat. Ja.
Ist ja bei den anderen auch. Schau dir den Alfa Romeo, schau dir den Haas an. Ich habe den Kevin Magnussen in Bahrain, stand vor mir, ich habe den noch nie so strahlen sehen wie nach den Trainings am Freitag und dann eben nach der Quali. Der ganze Kevin hat geleuchtet und gestrahlt vor Freude, dass er jetzt so eine Power hat und das hat er uns so auch gesagt.
Ja, man hat, glaube ich, Thema Magnussen, finde ich, muss man auch sagen, stellt auch die Ergebnisse der bisherigen Haas-Piloten ein bisschen in Frage. Mit welcher Leichtigkeit der da hinkommt und da die Zeiten raushaut und die Ergebnisse heimbringt. Das stellt, sag mal, diesem Thema Mazepin sicherlich ein bisschen in Frage. Aber auch der Mick muss sich da jetzt strecken und Ergebnisse bringen, weil Kevin Magnussen, so gut er ist, ist auch kein Weltmeistermaterial.
Du kennst den ja, der ist auch bei dir gefahren, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ja. Ist der wirklich so gut? Ich kenne von der Zeit von McLaren, als er bei McLaren in der Formel 1 war, Stimmen, denen ich glauben würde, die sagen, der ist schon gut, aber dem fehlt auch das letzte Quäntchen Intelligenz und Rennintelligenz, um wirklich sehr gut zu sein.
Wenn McLaren das sagt, dann wird das so stimmen. Also der Kevin ist vom Talent her mega, gar keine Frage. Naturtalent, genau wie der Jan das auch war. In der Zeit bei uns, der war blutjung, das wäre jetzt unfair, da so viel reinzulesen. Aber eine gewisse Strukturiertheit und Intelligenz möchte ich jetzt gar nicht sagen, das ist das falsche Wort, aber eine Cleverness und eine Smartness, um sein Talent umzusetzen in Ergebnisse, die haben da gefehlt. Und die haben auch gefehlt, sonst wäre er bei Haas ja auch länger drin gesessen oder bei McLaren und wäre der erste Wahl gewesen, weil er ist jetzt ja der Notnagel gewesen und der Notnagel liefert jetzt so dermaßen ab, dass man vielleicht die Frage stellt, wie geht es in Haas ja noch ein bisschen besser, wenn du da einen reinstellst, der Kevin vielleicht auch noch im Griff hätte, weil gegen seine Teamkollegen hat er oftmals ja auch nicht sonderlich gut ausgesehen in der Formel 1. Deswegen Top-Ergebnisse, freue mich für den Jungen, freue mich, dass er da noch eine Chance hat, weil das ist lieber netter Kerle. Aber das muss man bei so Mittelfeld-, Hinterfeld-Teams ja immer noch in Frage stellen. Was würde sein, wenn da ein Richtiger drin sitzen würde? Was macht der noch für ein Delta? Und das stellt dann auch im Umkehrschluss halt in Frage, was dem seine Teamkollegen dort abliefern.
Die Strukturiertheit, wie du es gerade so schön gesagt hast, ist wahrscheinlich erblich, weil seinem Vater Jan ist es ja sehr ähnlich ergangen. Der hat in der Formel 1 ja auch längst nicht das rausgeholt, was er von der reinen Grundschnelligkeit hätte rausholen können. Der hat ja, war in der Formel 3 in England, glaube ich, war extrem gut. Und dann kam irgendwann das Einknicken, das Wegknicken der Leistungskurve, was man im Nachhinein bei Stewart dann auch relativ schnell auf gewisse Strukturiertheiten zurückführen können, Timo. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, was passiert, wenn da einer drin sitzt, der wirklich besser ist als die beiden zusammen? Und was heißt das dann, Lukas, für das, was eigentlich Mick Schumacher gerade abliefert? Wir reden jetzt nicht von dem Unfall, sondern vom generellen Mick Schumacher.
Ja gut, das ist jetzt, glaube ich, so langsam mal die erste wirkliche Probe für ihn. Momentan muss man so sagen, ist nun mal Fakt, bügelt der Kevin den nach Strich und Faden, nach Lust und Belieben. Und jetzt wird sich zeigen, ob der Mick wirklich vom Grundspeed her, vom Talent, von der Auffassungsgabe, weil er sieht ja an den Daten, was macht der Kevin, was mache ich, ob er da hinkommt. Und das wird ganz entscheidend sein für seine weitere Karriere in der Formel 1, weil so gerne ich den Jungen habe, aber nur mit dem Nachnamen fährst du halt auch kein Formel 1. So ist es immer.
Kommt der aber da runter? Wie geht er damit um?
Ich würde da gerne mal einhaken. Ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, ich hätte dem Mick viel lieber, jetzt nicht wegen des Teams, sondern wegen der Erfahrung, als Teamkollege von Kimi zum Beispiel gesehen. Oder einfach an der Seite eines Erfahrenen. Jetzt haben die ja letztes Jahr zwei Youngster und dann den Mazepin, der vielleicht jetzt nicht unbedingt der Autoentwickler ist, reingesetzt. Das heißt, die hatten zwei Kerl, die dieses Auto, was ja sowieso nicht mehr weiterentwickelt werden konnte oder sollte, überhaupt nicht weitergebracht hat, auch nicht in dem Rahmen, was Haas letztes Jahr noch hätte machen können, die aber auch logischerweise die Entwicklung des diesjährigen Autos betrieben haben. Ist das nicht jetzt grundsätzlich auch für den Mick eher ein Vorteil, dass er jetzt einen mit Erfahrung, auch mit dem Team, aber vor allem mit Erfahrung an der Seite hat? Und hätte man das nicht letztes Jahr machen sollen?
Ja, absolut. Aber wie ich gesagt habe, es wird sich ja jetzt zeigen, ob der Mick dann letztendlich, weil zwei Youngster, und du sagst es richtig, Mazepin war jetzt nicht so derjenige, wir wissen alle, warum der in dem Auto gesessen hat, mit Sicherheit nicht, weil er gottbegnadetes Talent hatte. Und jetzt wird sich halt zeigen, wie schnell ist er lernfähig und vor allen Dingen, wie schnell kommt da an die Zeiten von Kevin ran oder wird sogar eventuell schneller? Also das ist jetzt so ein bisschen Blick in die Kristallkugel. Das werden wir über die nächsten paar Rennen sehen. Gut, jetzt mit dem Unfall, wer nicht am Limit fährt, der fliegt nicht ab. Also das kann immer mal passieren. Aber beim ersten Rennen doch auch, das war schon deutlich, das Delta zwischen den zwei. Und dann wird man jetzt sehen, kommt er dahin? Wenn ja, wie lange braucht er dafür? Und ist er in der Lage, in seinen jungen Jahren dann eventuell schon eine Lead-Rolle, auch was die Kommunikation zwischen dem Fahrer, Fahrersprache, Techniker und sowas angeht, ist er da in der Lage, die zu übernehmen bei Haas?
Ist er das, Timo? Erinnern wir uns gemeinsam zurück an Nachwuchsformeljahre, wo er immer ein Jahr gebraucht hat, um sich heimisch zu machen in dem jeweiligen Championat, sei es Formel 4, sei es Formel 3, sei es auch Formel 2 letztlich. Und dann im zweiten Jahr war es an der Zeit, die Ergebnisse abzuliefern. Das würde ja noch passen.
Also grundsätzlich zu dem Thema würde ich gerne noch anfügen, dass ich halt der Meinung bin, dass die guten Leute immer ihre Leistung gezeigt haben, egal wer daneben ist. Also man kann das für Karrieren rausnehmen, die da gekommen sind, wo auch ein zweiter, ich glaube nicht, dass einen Top-Mann immer einen Erfahrenen braucht als Gehhilfe, ja, dass man da sich dran steigern kann. Ich glaube, wenn einer da hinkommt und der Richtige ist, dann wird er sich da schon mit Leistung hervortun. Also ich glaube, das ist halt ein, klar, das ist natürlich in einem Wünsch-dir-was-Szenario, ist es immer gut, wenn du als Junger da kommst und einen Alteingesessenen hast, der einen Namen hat und den dann schlagen kannst und dich da hochbringst. Aber ich glaube, das hat die Geschichte gezeigt, dass die Jungs, die da gut drauf sind, daherkommen und im schlechten Team ohne irgendwelche erfahrenen Leute da entsprechend beigehen und die Leistung abliefern, dass das deutlich wahrnehmbar ist. Und das Inga mit der Entwicklung, ich glaube weder, dass also die Entwicklung der Autos, dass die Fahrer da bei so einem Generationsschwung, wie der jetzt ist, bei diesen Entwicklungen, die da sind, da hat der Fahrer, glaube ich, einen ganz minimalen Anteil an der ganzen Geschichte. Das ist so ein Vorlauf, der über glaube ich, 2 Jahre da über ein Ingenieursteam in großer Mannstärke passiert ist. Ich glaube nicht, dass da ein Lewis Hamilton, ein Max Verstappen oder ein Mick Schumacher oder Nikita Mazepin einen großartigen Anteil daran hat. Das ist eine Stärke des Teams, die das machen müssen. Und ich glaube auch in diesen Generationsschwüngen, und da kommt dieses Thema mit den Aerodynamikproblemen her, die ganzen Simulationen, die wir da alle haben, die sind alle extrem gut und. Aber sobald man sich aus einem normalen Bereich, in der die Simulation ist ja immer nur gefüttert mit Daten und Ergebnissen. Und sobald man sich aus diesem Bereich rausbewegt, wie größere Räder, komplette andere Aerodynamikkonzepte und, da ist die Simulation einfach nicht mehr so genau und nicht mehr so treffend, dass man halt wirklich sich auf die Ergebnisse hundertprozentig dort stützen kann. Und das ist halt einfach ein Thema, was man jetzt sieht, weil diese Aerodynamikprobleme, die hat keiner in der Simulation drin gehabt mit dem Aufschaukeln, und die sind auf einmal allgegenwärtig da gewesen. Und deswegen ist das, glaube ich, von der Fahrerseite, um da zurückzukommen, ein Thema, wo die nicht da sonderlich drin sind, aber wo die Entwicklung der Autos jetzt auch nochmal große Schritte machen wird, weil einfach die Simulation besser wird. Und die Simulation ist ja was über den Kostendeckel eben mit drin ist, die läuft sowieso weiter. Die Ergebnisse werden besser und ich glaube, da werden sich da 2 Wege rauskristallisieren. Da sind die Fahrer sicherlich jetzt mit dem Live-Feedback von der Strecke da, aber im Grunde ist das eine Teamaufgabe als irgendwas anderes.
Lassen wir noch kurz auf dieses von dir gerade angesprochene Aufschaukeln generell zu sprechen kommen. Der Purposing hat Inga es gerade auf diesen Meeressäuger da gemünzt genannt. Das Phänomen ist nicht neu, dieses Pulsieren, wie es auch heißt. Ich habe mit einem langjährigen Formel 1 und Sportwagen-Ingenieur darüber gesprochen für eine Geschichte in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, wo wir die neue Formel 1-Generation mal ein bisschen genauer zerlegen. Und der hat gesagt, das kenne ich schon sehr gut, schon sehr, sehr lange. Und wenn man mal ein bisschen zurückdenkt, Lukas, wir kennen es eigentlich auch schon sehr lange im Sportwagenbereich. Die AMG Mercedes von Mark Webber und Co. sind auch so die gerade runtergekommen, bevor sie dann so gemacht haben mit Le Mans. Und noch weiter vorher war es John Nielsen mit dem sauber Mercedes Gruppe C, dem dasselbe passiert ist, der auch exakt diese Bewegung gemacht hat. Also ich kapiere nicht so ganz, warum eigentlich keiner dieses Pulsieren je auf dem Schirm gehabt hat.
Ja, ich glaube, das ist wie der Timo sagt. Du hast ja die Simulation, ist ja nur so gut wie die Daten, die du eingibst zum Simulieren. Und dementsprechend hatte das keiner. Aber da hängt so viel von ab. Da hängt von ab, wie ist der Luftdruck? Wie ist der Belag der Strecke? Es gibt ja Strecken, die haben dann ein paar Bodenwellen und dann kommst du einmal in dieses Purposing rein. Das heißt, das hat ja nur damit was zu tun, dass die Bodenfreiheit so gering wird, dass dann durch die Luft wieder ein Aufschaukeln stattfindet. Und das ist dann so ein Ziehharmonika-Effekt. Und wenn diese Daten mit, ich weiß nicht, bei wie viel km/h, wie viel Abtrieb, welcher Luftdruck, wie dadurch, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben jetzt 18 Zoll Reifen. Das heißt, die Reifen von der Flanke, von der Felge bis Lauffläche, haben einen ganz anderen Widerstand wie die Reifen im Jahr zuvor. Und das sind alles so Sachen und dann fährt man halt raus und dann kommt noch das DRS dazu. Ich kenne das noch aus der DTM-Zeit, DRS war immer alles super, DRS-Flügel aufgemacht, dann bist du auch hin wie beim Heavy-Metal-Konzert zur ersten Ecke. Also das sind alles so Sachen, beim Formel-Auto, Timo kann das mit Sicherheit viel, viel besser erklären als ich, aber beim Formel-Auto machst du diese Sachen komplett übers dritte Element, das heißt den dritten Stoßdämpfer, dass deine Fahrzeughöhe so stabil wie möglich ist bei Highspeed. Und da in dieser ganzen Kombination zwischen Reifen, Luftdruck, Abtrieb, Luftwiderstand, dritte Element, ist irgendwas mächtig schiefgelaufen. Und deshalb sind die da alle hergekommen, wie ein Känguru, was einen abwerfen möchte.
Timo, Element. Ganz kurz, ich möchte mich verabschieden. Ich muss leider los, aber es hat Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ciao.
Bis dann, Timo hat gleich ein paar Minuten, haben wir noch zu dem dritten Element, was Lukas gerade erklärt hat. Ist das das Kern allen Übels?
Na, wenn es so einfach wäre, dann hätten die das ja alle mit relativ kleinen Einstellungen hinbekommen. Tatsache ist ja, dass jetzt durch diese neue Aerodynamik Regeln alle Teams extrem versucht sind, den Luftstrom am Auto vorbeizuleiten, um den Boden nach unten abzudichten. Und jetzt ist das Problem, das Aufschaukeln passiert, indem einfach du in den zu weiten Bereich reinkommst, dann der Diffuser stallt, dann geht er wieder hoch und dann fängst du an, dieses Pulsieren zu haben. Und du kannst im Endeffekt dann mit dem dritten Element die Fahrhöhe in einem gewissen Rahmen einschränken, das Auto halt wirklich nicht mehr abneigt, aber das hat seine Grenzen. Das heißt, alle Teams müssen die Autos so tief wie möglich fahren, damit der Boden auch an der Seite beigeht und abdichtet und einfach den Abtrieb vom Unterboden zu generieren. Und dann ist einfach das Problem, dass da mit, sobald das zu gering wird, du zu viel Saugwirkung hast und dann es abreißt danach. Und deswegen kann Mercedes offensichtlich momentan das Auto nicht tief genug fahren, weil einfach die beigehen und dann immer zu sehr in dieses Aufschwingen da reinkommen. Das heißt, sie müssen das Auto statisch höher fahren, verlieren dadurch generell Abtrieb. Und das ist das Problem, dass man das mit dem dritten Element kurieren kann. Das kann man sicherlich im gewissen Rahmen einstellen, aber die Limitierung da ist so sehr, wenn man mit dem Ding, das dritte Element kann man nicht so aggressiv einstellen, weil es auch mittlerweile nicht mehr während der Fahrt verstellbar ist, dass man dort sonst einfach in den schnellen Kurven aufs dritte Element kommt und dann biegt das Auto auch gleich ab. Also das muss man halt schon schauen, dass das halt in dem richtigen Rahmen ist. Und da sind einfach die Einstellmöglichkeiten nicht groß genug, um einfach dieses Problem damit zu lösen. Also es muss anders gelöst werden.
Was ist denn, Lukas, das Schlimmste an diesem Purposing? Du hast gerade gesagt, Heavy-Metal-Konzerte auf dem Weg zur ersten Kurve, was ja genau mein Geschmack wäre theoretisch. Aber davon abgesehen, ist es für den Fahrer zu nervig, dass es dauernd der Kopf... Hinterkopf oszilliert, schwingt, oder ist es ein Technikproblem, das Auto beherrschbar zu machen?
Sowohl als auch. Also erstmal ist das tierisch nervig, weil du hast ja deine ganze Eyesight, also dein Blick aus dem Auto raus, du hast ja dann deine Referenzpunkte und die kannst du natürlich nicht so setzen, wie wenn das Auto gerade ist. Und du hast natürlich auch, je nachdem, wie das Auto steht, jetzt im Brake, das heißt Verhältnis Vorderachse, Höhe zum Hinterachs, haben wir ja immer wieder gesehen, brutal stehende Räder. weil du kommst an in dem Moment, wo es gerade hoch geht, dann bremst du und dann hast du zu viel. Also das ist äußerst unangenehm. Also ich kenne keinen Fahrer, der sagt, da so fahre ich gerne von dem Ganzen. Und natürlich hast du dadurch Hochfrequenzschwingungen im Auto drin, was ja auch verschiedene Leitungen, dann gibt es dann auf einmal Leitungen, die sich durchschreiben und so weiter und so fort. Also von der ganzen technischen Seite mal abgesehen, ist das schon so mit das Unangenehmste, was es geben kann für einen Fahrer. Das Einzige, was noch unangenehmer ist, wenn er dann wirklich abhebt und du siehst nur noch Himmel, aber ist halt schon nicht so schön.
Dazu haben Gott sei Dank die Formel 1 nicht so einen großen Unterboden wie die Herren Weber und Dampf zur Verfügung gehabt haben damals.
Also du hast mit Sicherheit das erste Problem durch dieses Proposing, du verlierst Straight-Line-Speed, ja, also Auto wird langsamer geradeaus, das ist das erste Problem, wo du Rundenzeit verlierst. Und das zweite ist die Aerodynamik, der Abtrieb liegt einfach nicht an. Ja, das ist ja, wenn es runter geht, runter hast du Maximalabtrieb, geht wieder hoch, hast du nichts. Und sobald du auf die Bremse trittst, bist du im Wunderland. Also deswegen mal abgesehen davon, dass der Fahrer Schwierigkeiten hat, das einzuschätzen, liegt einfach der Abtrieb nicht an. Und das ganze Fahrwerk ist halt so aufgeschwungen schon, dass du da auch nicht in den normalen Fahrzustand kommst. Also das ist auf jeden Fall was man vielleicht auf der einen oder anderen Strecke billigend in Kauf nimmt, wenn das Ende der Geraden leicht anfängt zu schwingen. Aber generell muss das einfach weg sein, damit einfach die Aerodynamik funktioniert vom Auto und das Fahrwerk im richtigen Bereich ist.
Das Thema wird uns dann sicherlich noch ein ganzes Weilchen beschäftigen, auch in den nächsten Experten-Talks mit Lukas Luhr, Timo Rumpfkeil und Inga Stracke auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Für heute schön, dass ihr dabei gewesen seid nach den ersten beiden großen Preisen des Jahres. Und wir sehen uns und hören uns bald wieder. Danke euch. Ciao.
Ciao, ciao. Danke.